In der ersten Predigt zu dem Brief an Philemon stellte ich die Fragen, was hat dieser Brief hier zu suchen? Und wie hat es dieser Brief überhaupt in die Bibel geschafft? Und warum haben sich Tausende von Abschreibern die Mühe gegeben, diesen Brief immer wieder neu zu überliefern? Der erste Eindruck, dass dieses ein kurzer Brief ist und deswegen ja nicht so viel Lehre enthalten kann, der täuschte doch ziemlich, denke ich. Denn im Januar habe ich damit angefangen, so alle 2-3 Wochen gepredigt. Jetzt haben wir mittlerweile August. Es ist die, glaube ich, 9. oder 10. Predigt über diesen Brief, über diese 25 Verse und in meiner Bibel circa 450 Worte. So viel steckt in Gottes Wort, dass wir nicht einfach nur durch Lesen, einmal drüber huschen, erkennen können. Und alle unsere Erkenntnis ist Stückwerk, aber doch gebraucht Gott Menschen, die dieses Stückwerk und wieder ein anderes Stückwerk zusammenbringen. Denn das, was ich hier erzähle, das ist nicht alles durch meine Klugheit entstanden, sondern weil andere da schon drüber geschrieben haben. Und dafür bin ich Gott dankbar. Lasst uns vorher noch einmal beten. Großer Gott, dein Wort ist umfänglich und voll ausreichend, um in unserem Leben wirklich Weisung zu sein für alle Bereiche. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort studieren dürfen, es können durch Menschen, die du bereitet hast, aber vor allem durch deinen Heiligen Geist, der in uns ist. Hilf uns, dass wir dein Wort, sei es nun dieser Brief oder auch alles andere, was du hast durch Menschen schreiben lassen, aufgenommen wird in unserem Herzen, dass wir es in unserem Herzen bewahren, dass wir davon erzählen und vor allem, dass wir es tun, dass es gelebter Glaube ist. Du wirkst es in uns, denn nichts kommt aus uns alleine heraus. Und dafür danken wir dir. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Dieser Brief, so persönlich er auch an Philemon geschrieben ist und auch an die Gemeinde des Philemon, gilt eben nicht nur damals, sondern er gilt auch heute noch, weil er gelebten Glauben zeigt. Und dieser Glaube zeichnet sich dadurch aus, mehr als nur ein philosophisches Gebilde oder ein frommer Wunsch zu sein. Er ist anwendbar im realen Leben von realen Menschen, von ganz normalen Menschen, unabhängig von ihrem sozialen Stand oder Wissen. Er gilt für Reiche und Arme, für Freie, Gefangene oder Sklaven wie Onesimus. Dieser Glaube ist zeitlos. Er ist überdauert Kulturen und Zeitepochen. Denn der Glaube hat ja nicht erst angefangen mit Jesus. Den gab es ja schon vorher. 1500 Jahre vor Christi Geburt hat Mose die ersten Bücher geschrieben und da gab es den Glauben schon. Also wir können sagen, dieser Glaube war seit Schöpfungsbeginn da, von Adam und Eva angefangen, bis in die heutige Zeit. Und dass dies so ist, das liegt eben nicht in den Taten der Menschen, als vielmehr in den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und Glauben heißt Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber, dem Allmächtigen, dass er auch seine Verheißungen erfüllt, dass er bei uns ist, alle Zeit, und dass wir ihm in unserer Schwachheit mit seiner Kraft dienen können. Nichts kommt aus uns. Alles kommt durch den Herrn. Und ich möchte uns die Verse lesen, Philemon 21 bis 22. Philemon 21 bis 22. Paulus schreibt: Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Als ich mich für diese Predigt vorbereitete, dachte ich erst einmal, das wird wohl die letzte sein und hatte mich auch bis 25 vorbereitet. Aber selbst die letzten beiden Verse, wo es ja eigentlich nur noch um Grüße geht, sind so inhaltsvoll, dass ich gesagt habe, nein, es werden doch noch eine weitere Predigt geben müssen, damit nichts, wirklich nichts unter den Tisch fällt. Ich weiß, das ist immer noch nicht ausreichend, aber wir wollen ja den ganzen Ratschluss Gottes mitteilen. In diesem letzten Teil dieses Praxisbriefes, wie ich ihn ja schon oft genannt habe, gibt es erneut eine Kontroverse, einen scheinbaren Widerspruch, mit welcher man sich auch wieder intensiv beschäftigen muss. So sieht nämlich es in Vers 21 aus, als würde Paulus alle vorherigen Aussagen, wo er auf die Liebe und anspricht zu Philemon und dass er nicht seine Autorität ins Spiel bringen will, doch wieder seine Autorität einsetzt. Und ich möchte uns lesen nochmal, im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir. Dieser Brief schließt den Hauptteil dieser Vers schließt den Hauptteil des Briefes ab. Und man kann sich fragen, ob Paulus hier nicht jetzt doch seine Autorität ins Spiel bringt und somit die ganzen Aussagen vorher revidiert. Wie passt diese Aussage mit den vorherigen Aussagen zusammen, wo Paulus eben sagt, keine Autorität will ich in Anspruch nehmen? Hat Paulus vorher nur schöne leere Worte gemacht? Einfach mal so ein paar Phrasen in den Raum gestellt, um dann zurückzuschlagen? Und jetzt kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein? Muss Paulus nun doch Gehorsam gegenüber seiner Autorität einfordern? Wenn man sich aber genauer mit dieser Aussage beschäftigt, dann stellt man fest, dass sich dieser Widerspruch, dieser scheinbare Widerspruch, einfach auflösen lässt. Paulus spricht hier nämlich nicht vom Gehorsam gegenüber seiner eigenen Autorität, sondern spricht vom Glaubensgehorsam, dem Gehorsam gegenüber Christus. Der gesamte Brief handelt ja davon, dass Philemon im Glauben und in der Liebe zu Christus steht. Praktisch immer, wenn Paulus von Gehorsam spricht, und zwar nicht nur in diesem Brief, sondern insgesamt, dann spricht er von dem Gehorsam gegenüber Christus, nicht in dem Gehorsam gegenüber ihn. Jesus hat auch im Vater unser beten gelehrt, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldnern vergeben. Und er hat zugleich auch gesagt, welche Auswirkung es hat, wenn jemand, nachdem er Gottes Vergebung empfangen hat, dennoch seinerseits seinen Menschen die Vergebung verweigert. Matthäus 6, 14 bis 15 möchte ich uns lesen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Bei den 10 Geboten heißt es in manchen Kommentaren, dass die ersten 3, bei einer anderen Zählung vielleicht 4, sich auf Verhältnis zwischen Gott und Mensch beziehen, sozusagen vertikal, und die restlichen Gebote, Vater und Mutter ehren, beziehen sich auf Mensch-Mensch, vertikal. Ich denke, das ist ziemlich kurz gedacht. Diese Gebote auf zwischenmenschlich zu beschränken, diese letzten 6 Gebote, denn jede Sünde ist auch gegen Gott gerichtet. Und ebenso kurz gedacht wäre es zu meinen, dass man gegen diese Gebote nicht verstoßen hätte. Wer hat schon jemanden umgebracht? Also ich nicht. Und das ist ja auch nichts, was man mal eben vergisst. Vater und Mutter habe ich immer in Ehren gehalten, von Jugend an, sagte der Oberste, der zu Jesus kam, können wir in Lukas 18 nachlesen. Aber stellen wir uns doch einmal die Frage, wer ist denn dein Vater und deine Mutter? Ist das nicht Gott? Gott, der Vater im Himmel, der dich geschaffen hat? Und hast du ihn wirklich immer geehrt? Das konnten wir gar nicht, bevor wir gläubig waren, beziehungsweise wurden. Und ist Jesus nicht getötet worden, weil du und ich gesündigt haben? Sind wir da nicht Mörder an ihm geworden? Wir haben die Ehe mit Gott gebrochen, weil wir unseren Götzen nachgegangen sind. Wir begehrten, was allein Gott zusteht, nämlich Herrschaft über unser eigenes Leben. Paulus erwartete von Philemon, weil dieser an Jesus glaubte und selbst vom Vergeben lebte und seinem Herrn gehorchen wollte, dass er auch hier der Weisung Jesu gehorsam sein würde. Glauben bedeutet eben nicht bloß verstandesmäßig anzuerkennen, dass Christus der Herr ist. Es bedingt, diese Anerkennung auch zu leben. Und somit war es theoretisch und nicht nur theoretisch eine Verpflichtung des Philemon, dem Onesimus, seine Vergehen auch zu vergeben. Glauben geht also Hand in Hand mit dem Gehorsam und dem Hören auf den man glaubt. Denn wem glauben wir? Irgendjemanden? Nein, wir glauben Gott. Denn wenn wir aber nicht im Gehorsam handeln, dann haben wir einen toten Glauben, einen Glauben ohne Substanz. Durch den Glauben an Jesus Christus ist aber ein Herrschaftswechsel in unserem Leben vollzogen worden. Wir leben nun das Leben eines Christen und nicht mehr das eines Sünders. Und dieser Herrschaftswechsel wird im Römerbrief beschrieben. Kapitel 6, die Verse 16 bis 18 möchte ich uns lesen. Römer 6, 16 bis 18. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbilde der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Der Mensch ist niemals neutral, nie selbstbestimmt. Ich habe das schon öfter gesagt. Er ist immer jemandes Knecht, dem er gehorchen muss. Entweder ist man Knecht der Sünde oder Knecht Jesu Christi. Darum bedeutet Christ zu sein und im Glauben zu stehen, sich dem Willen Gottes unterzuordnen, gehorsam gegen ihn zu sein und seinen guten Geboten zu gehorchen. Denn welcher Herr kann besser sein als Gott? Er ist gerecht, er ist voll Liebe. Und das Liebe und die Liebe schaut nicht auf das eigene. Das hat er am Kreuz bewiesen, indem Jesus sein Leben für uns gab. Und deshalb muss auch das Wort Gottes solch eine wichtige Stellung in einem Leben eines Christen haben, weil nur darin der gute Wille Gottes zu erkennen ist und vor allem auch ausschließlich darum Gott selbst absolut zuverlässig erkennbar wird. Nur in der Bibel können wir Gott wirklich erkennen. Wir können erkennen in der Natur, dass es einen Gott gibt. Wir können erkennen, dass er Überfluss hat. Aber das sagt noch nicht alles über Gott aus. Denn in der Bibel lesen wir noch sehr viel mehr über Gottes Willen, über Gottes Liebe und auch über Gottes Zorn. Das Wort Gottes, das lehrt uns zweierlei, wer Gott ist und was Gott will. Und so ist das christliche Leben nicht länger vom Gehorsam gegenüber der zerstörerischen Macht der Sünde geprägt. An dessen Stelle tritt der Gehorsam gegenüber dem Willen Jesu Christi. Er allein hat Worte des ewigen Lebens. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Johannes 5, 25. Und in Johannes 6, 68 lesen wir, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Freiheit in Christus bedeutet, frei zu sein, im guten Willen von ihm leben zu können. Und darum leben wir nie für uns selbst, ordnen uns vielmehr in die Ordnungen Gottes ein, die er eingesetzt hat. All dies im Wissen, dass Gott in allem weiter als wir sieht und alles in seiner Hand hält. Nichts ist dem Zufall überlassen. Nichts kommt aus sich allein. Gott bewirkt es. Was er befiehlt, und jetzt kommt's, ist immer gut. Wenn ich jemandem etwas sage, stehen die Chancen 50-50, würde ich mal sagen, dass es gut ist. Vielleicht auch noch weniger. Gottes Wille, seine Befehle, seine Anordnung, seine Gebote sind Honigseim für unser Leben. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hat es nicht nötig, irgendetwas zu tun, was falsch ist, nur damit er besser dasteht. Er ist vollkommen. Er hat es nicht nötig, etwas zu befehlen, nur um uns zu gängeln, weil bei ihm die vollkommene Freude ist und er legt es nicht darauf an, irgendetwas zu tun aus Willkür. Paulus erwartet hier also nicht Gehorsam gegenüber seiner persönlichen Autorität, vielmehr vertraut er darauf, dass Philemon im Glaubensgehorsam auf seine Bitte reagieren wird. Und darin weiß Paulus auch, dass Philemon sogar noch mehr tun wird, als er persönlich erbittet. Paulus stellt seine persönliche Autorität zur Seite, damit Christus hervortreten kann in seiner Autorität. Nämlich Christus ist die höchste Autorität. Gott ist die höchste Autorität. Über ihn gibt es nichts. Und hier kommt der Glaubensgehorsam des Philemon wieder zum Tragen, dass er eben noch mehr tut, als Paulus ihn erbittet. Und hier ist auch wieder wichtig, dass wir den ganzen Zusammenhang des Briefes betrachten. Paulus bittet ja, dass Philemon Onesimus wie ihn selbst aufnimmt, Vers 12. Und damit hebt er in seiner Bitte faktisch den Sklavenstand des Onesimus auf. Denn wenn Philemon den Onesimus aufnimmt, wie den Paulus, dann kann er ihn nicht wie einen Sklaven behandeln. Weil Paulus ist kein Sklave. Es wäre also auch wieder zu kurz gegriffen zu sagen, dass Paulus mit diesem mehr zu tun nur die Freilassung des Onesimus meint. Nein, vielmehr wünscht er, dass Philemon Onesimus für seinen Dienst im Reich Gottes freigibt, so dass Onesimus zu einem wahren Mitsoldaten im Reich Gottes werden kann. Dieses mehr tun bedeutet für Philemon aber auf seine Ansprüche zu verzichten. Sklaven waren Geld wert, sie waren Arbeitskräfte, man brauchte sie. Aber so, weil Philemon gehorsam ist, dem Gebot Gottes gegenüber, wird die Spirale der Schuld durchbrochen und der Sklave Onesimus wird nicht mehr für den Sklavendienst bei Philemon eingesetzt, sondern er wird für den Gemeindedienst freigestellt. Philemon wird das leben, was auch heute in der Gemeinde so wichtig ist, nämlich dass Personen für ihre Berufung und ihren Dienst im Reich Gottes freigesetzt werden können. Und das kann in unterschiedlicher Form geschehen, zum Beispiel in finanzieller Hinsicht oder indem man eine Mentoren- oder Lehrfunktion für jemanden einnimmt, durch Gebetsunterstützung oder ganz einfach, indem man Arbeiter im Reich Gottes im alltäglichen Leben unterstützt, damit sie sich auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Wir sehen, die Möglichkeiten, Menschen in ihrem Dienst auszurüsten, ist vielseitig. Jeder kann einen Teil in diesem großen Plan Gottes beitragen, auch wenn es manchmal nur eine unscheinbare Ermutigung ist oder vielleicht ein kurzes, unbedeutend scheinendes Gebet. Aber es gibt keine unbedeutenden Gebete vor Gott, wenn sie vom Herzen kommen. Paulus hatte dieses Freisetzen selbst auch immer wieder praktiziert. Er hat in seine Nachfolger investiert, weil er wusste, dass der Glaube ein Generationenprojekt ist. Es hört nicht auf mit Paulus und den Aposteln, im Gegenteil. So hat er zum Beispiel den Timotheus wie einen Lehrling oder Praktikanten angenommen, hat seinen Staffelstab, Paulus hat seinen Staffelstab an ihn weitergereicht, damit auch nach seinem Tod, nach seinem Ableben das Wort Gottes weitergereicht werden kann. Timotheus war bei ihm in der Gefangenschaft, hat ganz praktische Schritte im christlichen Leben und im Dienst lernen dürfen. Paulus hat Timotheus gelehrt, er hat ihn ermahnt, aber auch ermutigt. Und er hat sich für ihn eingesetzt, damit er für seinen Dienst frei sein kann, wie es im 1. Korintherbrief steht. Kapitel 16. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Hier hat Paulus dem Timotheus den Rücken gestärkt, damit er ungestört seine Arbeit ausführen könnte. Er hat den Korinther nicht geraten, ja, habt ein bisschen Nachsicht mit ihm, er ist noch jung oder so. Nein, er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Wie ich, der erfahrene Paulus, arbeitet der junge Timotheus. Glaubensgehorsam, das war der erste Punkt. Und in dem Lied Vergiss nicht zu danken, heißt es in der letzten, also in der vierten Strophe, zum Glauben gehorsam befreit. Gehorsam und frei, das scheint sich zu widersprechen, ein paradoxes Wort sozusagen. Und doch ist es passend. Wir sind frei, um im Werk Christi zu dienen, durch den Glauben und das Vertrauen in unseren Herrn. Glauben und dienen, also die Arbeit im Reich Gottes, sind, wie gesagt, ein Generationenprojekt. Und deswegen gilt auch heute noch derselbe Grundsatz, welchen Paulus hier verfolgt, nämlich, dass wir uns immer wieder gegenseitig freisetzen für den Dienst, den Gott dem Einzelnen aufgetragen hat, damit auch die nächste Generation das Evangelium, die gute Botschaft hören kann. Das ist gelebter Glaubensgehorsam. An diesem Gehorsam kann man Erwartungen stellen, nicht menschliche, sondern geistliche Erwartungen, so wie es Paulus hier tut. Denn der Glaube ist ohne Werke des Gehorsams kein Glaube. Glaube ist sehr viel mehr als ein vor vielen Jahren gesprochenes Bekehrungsgebet. Glaube ist auch kein punktuelles Ereignis, sondern ein fortwährendes. Glauben bedeutet, darauf zu bauen, dass alles, was Gott sagt und verheißt, zutrifft. Solch ein Glaube verändert und hat praktische Glaubensschritte zur Folge. Der erste dieser Glaubensschritte ist die Bekehrung, in der man dann das Angebot Jesu Christi annimmt. Doch das ist der Startpunkt. Da dürfen wir nicht stehen bleiben, sonst kommen wir nie ans Ziel. Und auf dem Glaubensweg mit all seinen Höhen und Tiefen heißt es immer wieder, fest Vertrauen auf Gottes Zusagen, darin zu leben. Dies kommt im Römerbrief besonders zum Ausdruck, wenn es um den Glauben Abrahams geht. Römer 4,20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte Gott und dessen Verheißung so sehr, dass er wusste, dass diese erfüllt würden, auch selbst wenn er den Sohn der Verheißung opferte, seinen Sohn Isaak. Das ist wahrer Glaube. Glaube, der von der festen Zuversicht lebt, dass die noch nicht sichtbaren Verheißungen Gottes absolut erfüllt wird. Wie gesagt, keine Verheißung Gottes wird unerfüllt bleiben. Paulus ist hier genau von diesem lebendigen Glauben des Philemons fest überzeugt. Und darum weiß er auch, dass sein Verhältnis zu Philemon durch diesen Brief nicht getrübt werden wird. Ja, er ist sich dem so sicher, dass er ihn nun sogar noch eine ganz private Bitte ausspricht, welche nichts mit Onesimus zu tun hat. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, das ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Gebetsgehorsam, das ist der zweite Punkt. Erneut wird hier diese innige Beziehung zwischen Paulus und seinem Glaubensbruder Philemon deutlich. Aber auch zu der ganzen Gemeinde, die im Hause Philemons sich trifft. Paulus sieht hier optimistisch in die Zukunft. Er wünscht sich, nach seiner Freilassung und während seines geplanten Besuchs bei Philemon unterkommen zu können. Diese Aussage spricht übrigens dafür, dass der Brief während der ersten Gefangenschaft des Paulus, also circa 60 nach Christi, verfasst wurde, da er in der zweiten Gefangenschaft eben nicht mehr so zuversichtlich an seine Freilassung dachte. Das können wir in 2. Timotheus 4 nachlesen. Paulus ist sich sicher, bald freigelassen zu werden und erneut auf Missionsreise gehen zu können. Und dann hofft er eben, Philemon besuchen zu können. Erneut zählt Paulus also auf die bewährte Liebe und die Gastfreundlichkeit Philemons. Und dieser hat nicht nur für die Gemeinde bei sich ein offenes Haus, sondern für die weltweite Gemeinde. Gastfreundschaft ist in der Bibel ein sehr hohes Gut. Können wir an verschiedenen Stellen nachlesen. Zum einen ist sie ein Zeichen der Nächstenliebe. Und zum anderen waren nur durch die Gastfreundschaft gläubiger Männer und Frauen die Missionsreisen der Apostel und andere Missionare überhaupt möglich. Denn sie hatten kein Geld, sie mussten aber irgendwo unterkommen. Auch Jesus Christus hebt hervor, dass die Jünger bei ihren Missionseinsätzen auf gastfreundliche Leute achten und diese Gasthäuser sozusagen als Missionsbasis verwenden sollten. Gastfreundschaft ist ein hohes Gut. Und welches viel Segen für andere vermittelt, aber auch für den Gastgeber selbst zum Segen werden kann. Siehe Elisa und die Schunitin. In 2. Könige 4 können wir das nachlesen. Das Beherbergen von gottesfürchtigen Glaubensgeschwistern ist eine Ehre und ein Segen. Und das durften schon viele erleben, denn viele Erweckungen wären ohne gastfreundliche Menschen nie möglich gewesen. Zum Beispiel der Erweckungsprediger John Wesley im 18. Jahrhundert, welcher, ich weiß nicht, tausende von Reisen gemacht hat, hat immer wieder gastfreundliche Christen gefunden. Auf die war er angewiesen. Er hat 5 Predigten am Tag gehalten. Er hatte gar keine Zeit zu arbeiten. Aber er hatte ja auch eine Arbeit im Dienst des Herrn. Er brauchte diese Unterkünfte. Und wie viel daraus geworden ist, das können wir dann bei Wikipedia nachlesen, wen es interessiert. Aber nicht nur Wesley, sondern viele aus der Kirchengeschichte sind auf solche Unterstützung, auf solche Gastfreundschaft angewiesen. Und obwohl Paulus gemäß Kolosser 2,1 noch nie bei Philemon in Kolossee war, wusste er, dass er in dessen Haus auch Platz finden würde. Paulus spricht hier jedoch nicht nur zu Philemon, sondern zur ganzen Gemeinde in dessen Haus. Er beabsichtigt nicht bloß, einen privaten Besuch abzustatten. Vielmehr möchte er die ganze Gemeinde sehen. Er hofft, dass er ihnen geschenkt würde, nicht durch seinen guten Plan und sein Wollen, sondern durch ihre Gebete. Das ist keine unterschwellige Drohung, dass Paulus, passt mal auf, bald komme ich und wehe, ja, du, Philemon, du hast meiner Bitte nicht gehorcht, sondern Paulus kündigt hier einen Liebesbesuch an, keinen Kontrollbesuch. Er hat ein tiefes Verlangen, nach seinem Gefängnisaufenthalt die Glaubensgeschwister wiederzusehen bzw. kennenzulernen. Und Paulus würde diesen Besuch auch machen, wenn Philemon seiner Bitte nicht nachkäme. Weil er weiß, dass die ganze Gemeinde für ihn im Gebet einsteht. Auch wird Paulus vielleicht gar nicht erfahren, wie Philemon reagiert hat, bis er selbst bei ihm vor der Tür steht. Paulus drückt damit sein volles Vertrauen, aber auch seine bedingungslose Liebe zur Gemeinde aus. Nicht wir sollen uns untereinander lieben, wir sollen die Glaubensbrüder weltweit lieben in den Gemeinden. Und wenn Philemon und die Gemeinde für seine Freilassung beten, kämen diese keinesfalls auf die Idee, ihren Glaubensbruder Onesimus anders zu behandeln als Paulus selbst. Paulus ist sich sicher, dass die Gebetshaltung der Gemeinde nicht heuchlerisch ist, sondern ehrlich, rein, lauter. Paulus ist sich demnach sicher, dass die Gemeinde auch und auch natürlich Philemon genau diese Haltung einnehmen. Somit braucht er keine Angst zu haben und auch keine Drohung aussprechen. Paulus weiß auch, dass die Gemeinde wirklich für ihn einsteht und darum kann er auch auf diese Wirksamkeit ihrer Gebete hoffen. Was braucht es denn überhaupt, damit Gebet wirksam wird? Manche denken, je länger oder lauter oder blumiger ein Gebet gesprochen wird, umso wirksamer würde es. Andere knüpfen die Wirksamkeit eines Gebetes an der Stellung in der Gemeinde ein oder im Reich Gottes an sich. Es gibt auch falsche Vorstellungen, die sich einschleichen, dass das Gebet eines Pastors mehr Gewicht hätte. Dabei hebt Jakobus hervor, dass selbst Elia nur ein normaler Mensch war, aber weil er betete, ist etwas geschehen, nämlich dass wieder Regen fiel. So haben alle Christen dieselbe Ausgangslage wie Elia. Wir sind Menschen. Und sie können beten zum lebendigen Gott, ohne Ansehen der Person. Denn Gott achtet nicht auf deine Stellung. Er achtet nicht auf deinen Intelligenzquotient oder wie gut du reden kannst. Es soll von Herzen kommen. Ehrlich gemeint sein. Denn sonst sind alle Gebetsübungen, stundenlanges Knien, schöne Worte, nur sinnloses Geplapper, wenn diese eben nicht aus dieser reinen Herzenshaltung des Glaubens hervorgehen. Jesus warnt selbst im Matthäus-Evangelium davor, das Gebet nicht als Geplapper zu sehen. Matthäus 6,7: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Gebete müssen nicht fromm klingen, sie müssen fromm sein. Gebet ist gelebter Glaube. Darin wird das Vertrauen auf die Verheißung Gottes gelebt. In Gebeten bekennt man, dass man einen mächtigen und lebendigen Gott hat, der das Gebet hört und die Macht hat, darauf zu reagieren. Und gleichzeitig vertraut man darin auch, dass dieser mächtige Gott das Ganze sieht und richtig auf die Gebete reagieren wird. Ein ernstliches und damit erhörbares Gebet ist die Frucht eines glaubenden Herzens, welches ganz mit Jesus Christus verbunden ist. Und darum kann ein kurzes Stoßgebet in tiefem Glauben mehr bewirken als 2 Stunden Gebetsübungen auf den Knien. Das wertet nicht die langen Gebetszeiten ab. Dürfen wir tun, keine Frage. Aber eben mit der richtigen Herzenshaltung und nicht mit der rechten Körperhaltung. Die Wirksamkeit des Gebetes hängt letztendlich von Gott selbst ab. Er ist in allem souverän. Aber wir zeigen durch unser Gebet, wie wir zu ihm stehen, in welcher Abhängigkeit. Bete ich inniglich für all das Alltägliche, weil ich weiß, dass ich selbst das nicht beeinflussen kann? Oder bete ich nur für die großen Sachen, wo ich sowieso nichts tun kann? Wir sind in allem von Gott abhängig, im Kleinen und im Großen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Paulus hier von der Wirksamkeit des Gebets absolut überzeugt ist. Seine, aber auch unsere Gebete werden vom lebendigen und mächtigen Gott gehört. Und damit sind Gebete nicht sinnlose Mantras, wie in anderen Religionen, sondern aktive Beziehungspflege mit unserem Gott und Vater, der über allem steht und alles in seiner Hand hält. Paulus weiß, dass die Gemeinde bei Philemon ehrlich betet und dass sie gemeinsam im Gebet verbunden sind. Ja, dass es ihnen eine Herzenssache ist, dass Paulus ihnen geschenkt wird, um mit ihm auch die anderen, welche im Gefängnis sind. Das Vertrauen auf Gott zeigt sich auch in der Erwartung des Glaubensgehorsams anderer Geschwister im Herrn gegenüber. Glaubensgehorsam ist das Resultat der Liebe Christi, die in jedem Gläubigen offenbar wird. Gott hat die Herzen verändert und somit auch die Liebe zueinander. Ebenso das Füreinander durch die tätige Unterstützung im Alltäglichen und im Gebet für das geistliche Leben. Zeig diese Liebe in deinem Leben. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Großer allmächtiger Gott, ja, du hast dich in deinem Sohn offenbart, hast in dieser Welt gelebt, Herr Jesus, als Mensch, hast alles durchgemacht, was Menschen durchmachen müssen. Du hast Leid ertragen, du hast den Tod erduldet, ja, selbst die Gottverlassenheit. Wir danken dir, dass wir in dir ein Vorbild haben, was Gebetsleben betrifft. Denn du hast immer gebetet, so wie wir es heute in der Lesung, zu der Lesung gehört haben. Du warst im Gebet vorbereitet. Du musstest nicht erst beten, wenn der Schaden da ist, sondern du warst schon vorher mit deinem Vater verbunden, mit unserem Vater. Hilf, dass auch wir solch ein Gebetsleben an den Tag legen. Ein Gebetsgehorsam und ein Glaubensgehorsam, dass unsere Gebete auf den Glauben an dich und deine Allmacht, deine Allwissenheit und deine Liebe gegründet sind, dass wir darin beten und voll auf dich vertrauen. Denn du bist bei uns alle Zeit. Du führst uns und leitest uns durch deinen Geist. Ja, selbst die Gebete kommen durch deinen Geist. Wir sehen, wir müssen nichts selber tun. Du hast schon alle guten Werke vorbereitet. Hilf, dass wir diese guten Werke im Glaubensgehorsam, im Gebetsgehorsam durchführen. Mit deiner Kraft, zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.